Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
Atommüll muss entsorgt werden und Asylbewerber brauchen ein Dach über dem Kopf. Aber bitte nicht genau bei uns. Bitte nicht in unserem Dorf, bitte nicht in unserer Region. Das sind zwei aktuelle Beispiele für das sogenannte St. Florians-Prinzip. Man löst das Problem nicht, man verschiebt es nur ein woanders her. Input will wissen, wie viel St. Florian unser Land vertreibt, bis es stillsteht. Und wie viel es kostet, zum lokalen Widerstand zu brechen. Am Mikrofon Martina Arpagaus.
Heiliger St. Florians, Leiterli du Ruh.
Ich finde, es gibt tatsächlich bessere Orte auf dieser Welt, um den Atommüll zu entsorgen. Ich weiss nicht, wo der ist.
Es kommt dann keiner mehr. Es gibt einen absoluten Ansiedlungsstopp, weil niemand in der Nähe vom Atommüllendlager eine Fabrik bauen
will. Atomendlager, Strafvollzugsanstalten und Asylbewerberheime. Das sind die klassischen Infrastrukturanlagen, wo lokaler Widerstand eigentlich vorprogrammiert ist.
Es ist schon so, dass die Strategie, ich nicht, aber du, ihnen zunimmt.
Ich würde behaupten, dass so die grossen Härtetests uns noch bevorstehen.
Heiliger St. Florians, Leiterli du Ruh.
DRS 3 Input. Ein Gefängnis auf dem Grundstück, genau neben meinem Haus oder eine Sondermülldeponie auf dem Schulweg von meinem Kind. Sobald etwas Unangenehmes topfgenau vor unserer Haustür geplant ist, wehren wir uns, egal ob es nötig ist oder nicht, ein Reflex sozusagen. Passiert immer wieder, erst kürzlich im Raum Schaffhausen nimmt so eine Geschichte ihren Lauf. Am Anfang steht eine Meldung in den 12 Nachrichten.
Info 3 Mittag.
Wo sollen die oberirdischen Gebäude des Atommülltiefenlagers stehen? Die Nagra präsentierte 20 mögliche Standorte.
7 Gemeinden in den Kantonen Zürich und Schaffhausen kommen als Standort in Frage. Beim Schaffhauser Südrande sind es Wilchingen und Beringen.
Und am 20. Januar dann bekannt worden ist, welches das dann die möglichen Gemeinden wären. Da war plötzlich ein Aufheulen und plötzlich haben alle gedacht, Jesus Gott. Sobald man einen Namen hat, konkretisiert sich's und dann ist der Schrecken plötzlich gross.
Es ist in Anfang gefallen von der Sportferien und da ist eigentlich du Schaffhaus nicht mehr da. Trotzdem hat es mindestens 400 Leute gehabt, die an einer Kundgebung teilgenommen haben, die ganz kurzfristig einberufen worden ist.
Woher mit dem Müll? Da müssen wir eben auch sicher mit Nalwi, sprich unsere Region, gefährden. Das soll eben dort sein, wo die Gefahr leider schon existiert, bei den real existierenden Schweizer AKWs. Das ist nicht im Kanton Schaffhausen. Es gibt nur etwas, fundamentalen Widerstand leisten gegen die Pläne aus Bern. Falls wir unseren Forderungen nicht folgt, werden wir uns alle, und da bin ich sicher, in Zukunft auf den Baggerschaufeln der Nagra und auf der Bahngleise
wiedersehen. Der lokale Widerstand gegen geplante Atommülllager ist massiv, man hört es. Und gleich wie Schaffhausen tun es auch bei den anderen Standorten, die in Frage kommen. Überall heisst es sofort:
Haben neben mir uns, haben nicht bei uns.
Das genau Gleiche passiert bei den Asylunterkünften. Sobald ein in einem Dorf geplant ist, regt sich Widerstand. Paradebeispiel: Bettwil.
Wir wollen das nicht, dass das kommt. Wir lassen uns die Perle Bettwil von euch Bürokraten und Politikern nicht kaputt machen.
Bravo. Nicht bei uns. Nicht in unserem Dorf.
Das Gleiche auch beim Fluglärm. Im Streit, wer wie viel Lärm kriegt, operiert der Widerstand wild mit Himmelsrichtungen.
Dort habe ich ein kleines Problem, wenn der Südanflug sicher so wird.
Ich bin einfach für den Bär für Solidarität, dass einfach nicht nur immer alles im Osten ist.
Die Anzahl Vertreter vom Norden gegenüber der Anzahl Vertreter vom Süden entspricht gar nicht unserem demokratischen Verständnis.
Nicht bei uns, nicht in meiner Region.
Das sind drei ganz aktuelle Beispiele für das sogenannte St. Florians-Prinzip, das sich Input heute vorknüpft. Zuerst kurz die Definition im Duden.
Das St. Florians-Prinzip, die Bedeutung. Prinzip des Handelns nach dem egoistischen Grundsatz, etwas Unangenehmes von sich selbst wegzuschieben, ungeachtet dessen, dass dann andere davon betroffen werden.
Ja, und was hat der heilige Florian um alles in der Welt damit zu tun, dass man Probleme nicht löst, sondern verschiebt? Der Duden weiss es.
Nach dem heiligen St. Florian, einem Märtyrer aus dem 4. Jahrhundert, der als Beschützer gegen Feuersbrunst verehrt wird, und dem Text eines an ihn gerichteten scherzhaften Gebetes: Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an.
Mit anderen Worten, nicht bei uns, lieber bei den anderen, sollen Flugzeuge über die Häuser donnern, Sondermüll deponiert oder Asylunterkünfte eröffnet werden. Genau dem St. Florians-Prinzip widmet sich gerade jetzt der Politologe Adrian Vatter in seinem Büro an der Uni Bern. Er schafft an einer Studie zu dem Prinzip. Für Input blättert er schon vor der Veröffentlichung rein und verratet das Ergebnis. Der Adrian Vatter hat untersucht, ob St. Florian in den letzten 20 Jahren Abstimmungen über grössere Infrastrukturprojekte beeinflusst hat. Das Resultat?
Was man grundsätzlich herausfindet, ist, dass das St. Florians-Prinzip oder, wie man es in der angelsächsischen Literatur auch bezeichnet, das sogenannte NIMBY-Verhalten, not in my backyard, also dass man eben nicht in seinem Hinterhof irgendeine Mülldeponie oder ein Atomkraftwerk möchte, dass das grundsätzlich zutrifft. Prinzipiell spielt die örtliche Distanz für das Stimmverhalten eine Rolle.
Es kommt immer darauf an, wie fest man selber betroffen ist von einem Projekt. Je nach Nutzen, wo man sich verspricht, oder eben Schaden, wo man befürchtet, stimmt man dann ab. Immer mit Blick auf das persönliche Befinden und nicht auf die Gesamtgesellschaft. Wir kommen darauf zurück. Der Politologe Adrian Vatter nimmt als Paradebeispiel für den Effekt die Abstimmung über die NEAT und BAN 2000. In den Jahren 1998 und 1987 ist es um den Ausbau von grossen Bahnlinien gegangen. Auffallend, je näher jemand bei einer Neubaustrecke wohnt, desto mehr ist er dagegen.
Bei denen hat, weil das ja in erster Linie Fernverkehrslinien sind, die Ablehnung vor allem damit zu tun, dass sie vor Ort Kulturlandverluste haben, dass sie Lärmbelästigungen haben, dass sie aber auf der anderen Seite eigentlich keinen Nutzen haben, weil es sind ja nicht lokale Bahnlinien, die neu gebaut wurden, wo sie etwas davon haben, sondern dass sie vor allem Tunnelbauten, eben Bauten durch das offene Land. Und da hat man in erster Linie die Nachteile gesehen. Und die vor Ort haben signifikant stärker, also deutlich stärker Nein gesagt.
Sobald die Stimmbürgerin mehr Nachteil befürchtet als Vorteil, legt sie es Nein in Turnen. Soweit logisch und naheliegend. Die Studie bestätigt das Gefühl, das einem in letzter Zeit immer wieder beschleicht. Bis weniger banal und kniffliger wird es bei der Auswertung von Abstimmungen rund um die AKWs. Auch dort hat der Politologe herausgefunden, dass es darauf ankommt, wo genau jemand daheim ist.
Dort haben wir geschaut, spielt es eine Rolle, ob man bei einem schon bestehenden AKW wohnt, wenn man über weitere AKW-Vorlagen abstimmt, oder ob es eine Rolle spielt, ob man bei einem projektierten, bei einem geplanten AKW-Standort wohnt. Und das Interessante war, in beiden Fällen hat die örtliche Betroffenheit eine wichtige Rolle gespielt, aber gerade entgegengesetzt.
Im einen Fall ist die Ablehnung besonders gross, im anderen besonders klein. Besonders gross ist die Ablehnung von AKWs und Atomenergie generell dort, wo kein Kraftwerk steht, dort aber, wo mal eins geplant war. Der Politologe zum Paradebeispiel.
Kaiseraugst ist natürlich so ein Beispiel, oder? Die Region um Kaiseraugst.
Kaiseraugst im Begriff für lokalen Widerstand gegen das AKW. Ein Ohr voll Vergangenheit.
Der Herr Bundesrat und der Herr von den Elektrizitätsgesellschaften, die unsere Region in ein Atomar-Ruhrgebiet verwandeln, denen versprechen wir, dass wir uns das nicht gefallen lassen.
Es sind hunderte Kurse in den Dorfgädern, das in der ganzen Region haben uns die Leute unterstützt. Und jetzt müssen Behörden verhandeln mit uns. Man sieht, was wir gemacht haben, hat genützt.
1986 ist das Projekt vom AKW Kaiseraugst nach Tschernobyl beerdigt worden. Der Schock, die Angst aber, sitzend bis heute tief in den Gliedern der lokalen Bevölkerung. Sobald es um Atomstrom geht, stimmen sie dagegen. Viel deutlicher als der Schweizer Durchschnitt. Fast schon reflexartig, sagt Adrian Vatter.
Die Sensibilität und auch die Erfahrungen sind so negativ, dass dort immer, wenn es um Atomabstimmungen geht, Atomkraftwerkabstimmungen geht, dass die weitaus stärker als die Durchschnittsbevölkerung Nein zu diesen Vorlagen sagen. Bei denen haben offenbar die Risikoüberlegungen viel grössere Rolle gespielt. Also Umweltrisiken, Gesundheitsrisiken, die Verstrahlungsrisiken, die haben offensichtlich dazu geführt, dass die viel stärker Nein gesagt haben und dagegen waren.
Das Gegenteil ist der Fall bei denen, die tatsächlich ein AKW vor der Nase haben. Die unterstützen die Atomlobby bis heute, stimmen besonders atomfreundlich ab, sagt der Politologe.
Bei allen bestehenden 5 AKW-Standorten haben wir deutlich stärkere Zustimmung. Allerdings, und das ist auch noch wichtig, nur im Umkreis von den ersten 5 Kilometern.
Der Grund ist banal, genau die profitieren am meisten.
Dass sie wirklich die direkt Betroffenen, die auch die Vorteile vor Ort erfahren. In diesen Regionen sind die AKW-Betriebe natürlich auch die wichtigsten Arbeitgeber, stellen eben die Arbeitsplätze längerfristig zur Verfügung, zahlen Steuern, beträchtliche Steuerbeträge.
Neue AKWs stehen nicht mehr zur Diskussion, der Ausstieg aus der Kernkraft ist geplant. Dumm noch, dass Altlasten bleiben. Der ganze nukleare Müll, der entsorgt werden muss. Auch da formiert sich wieder lokaler Widerstand. Nach dem Motto, nicht vor meiner Haustür. Nur, der Müll existiert. Er braucht ein Plätzchen. Wer übernimmt die Last? Wer opfert sich für die Allgemeinheit und beheimatet den Atommüll? Die ganz grosse Frage zur Zeit, wir kommen darauf zurück. Grundsätzlich also kann man sagen, wenn jemand mehr Nachteile als Vorteile erwartet, stimmt er Nein zum Projekt. Eine Ausnahme, eine Überraschung aber gibt es in der Studie vom Politologen. Wenn es um brachiale Naturgewalt und Gefahren geht, spielt plötzlich die Solidarität.
Konkret Hochwasserschutzanlagen oder Lawinenschutzverbauungen. Hier spielt offenbar so etwas wie eine kollektive Solidarität rein. Das heisst, hier spielt eben die örtliche Distanz zu diesen Anlagen für das Stimmverhalten keine Rolle. Das heisst, auch Stimmbürger, die weiter von entfernt wohnen in einem Kanton, stimmen dem genau gleich zustimmen wie die, die wirklich den direkten Nutzen haben. Weil man sagt, offenbar, ja, wenn es wirklich um Leib und Leben geht, dann sind wir alle bereit, hier auch öffentliche Steuergelder für so Infrastrukturanlagen zur Verfügung zu stellen, auch wenn wir selber direkt keinen Nutzen haben.
Im Kampf gegen Naturgewalt also hebt die Schweiz zusammen. Haben Städter ein Herz für Bergler, hat Aglo ein Herz für das Land. Sonst aber gilt St. Florian. Ein Problem wird nicht gelöst, sondern verschoben. Der Adrian Vatter zitiert amerikanische Studien, die zeigen, es sind immer die gleichen Projekte, die die Leute hinter dem Ofen führen locken.
Es ist immer ein ähnliches Muster, wo das St. Florians Prinzip zutrifft. Das sind Mülldeponien, dazu gehören eben auch Atomendlager, dazu gehören Strafvollzugsanstalten und dazu gehören eben auch Asylbewerberheime. Das sind die klassischen, wenn wir so wollen, Infrastrukturanlagen, wo lokaler Widerstand eigentlich vorprogrammiert ist.
In all diesen Bereichen spielt das Sicherheitsrisiko eine Rolle. Beim Atommüll ist es die Angst vor der Verstrahlung, beim Gefängnis die Angst vor dem Kriminellen, bei Asylbewerberunterkunft Angst vor dem Fremden, potenziell auch Kriminellen. In all diesen Bereichen gilt, möglichst weit weg von dort, wo ich daheim bin, sollen die anderen einspringen. Auffällig, die Solidarität ist grösser in der Stadt. Oder umgekehrt, der Widerstand ist grösser auf dem Land, wenn es darum ginge, für die Allgemeinheit eine Last zu übernehmen.
Man sieht, dass in ländlichen und suburbanen Räumen, dass dort der Widerstand grösser ist, weil hier die Interessenlagen auch ähnlicher sind, weil man eben in sich von dem Merkmal her auch geschlossener ist und Sachen, die von aussen kommen, eher als Bedrohung wahrnimmt. Währenddem beispielsweise in Städten der Widerstand nicht so gross ist. Das sehen wir auch beispielsweise, wenn man jetzt Asylbewerberheim in der Stadt macht, von dem liest man in den Medien kaum etwas. Gibt es aber auch. Das hängt damit zusammen, dass die Bevölkerung in der Stadt viel weniger gemeinsame Werte und auch Ziele verfolgt und damit sich Widerstand nur in den seltensten Fällen wirklich manifestieren kann.
Beim Widerstand gegen die Vögte von Bern finden sich vereinsamte dörfliche Seelen plötzlich ihre Gemeinschaft wieder. Sag nicht ein, sagt jemand anders.
Der Widerstand ist natürlich auch ein gemeinschaftsbildendes Element und macht auch noch Spass. Zusammenstehen und sagen, der Seich lassen wir uns nicht gefallen, das macht, ist irgendwie heiss.
Spitzzüngig macht sich der Politphilosoph Georg Kohler Gedanken um Gemeinschaftssinn versus Eigeninteresse. Immer mit dabei der heilige St. Florian.
St. Florians Prinzip ist eigentlich nur ein Codename für das Grundproblem des Politischen. Wenn man sich als politischer Philosoph befasst mit der Frage, wie können politische Einheiten, die ja immer auch von konträren Tendenzen bestimmt sind, wie können die existieren, wie können die überleben, wird man notwendigerweise auf die Frage stoßen, wie kann man Kompromiss finden und wie kann man letzten Endes Handlungsfähigkeit ermöglichen und durchsetzen. Das ist ein Urproblem, das es immer gibt. Ein Teil des Erfolgs der Eidgenossenschaft besteht darin, dass man genau damit eine politische Kultur entwickeln konnte, die es immer wieder erlaubt, die richtigen Kompromisse zu finden.
Erfolgsrezept? Oder doch der Weg in Stillstand? Nach «Good Tradition» von Tanita Tikaram schauen wir, wie viel Egoismus die Schweiz vertreibt. Und ob man am Schluss jemanden dazu verdonnert, wie sich der Atommüll zu vergraben.
There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside. Now the rain may fall. Your father's calling you. You still feel safe inside, although your ma's too proud. Your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest had taken time, this didn't do a lot for you. Laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you. You still feel safe inside, and your ma's too proud. Your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
DSI Input.
Wir dürfen nicht verhandeln, weil Bund und Kanton verhandeln mit uns auch nicht. Und der Stärkere wird gewinnen, und ich bin sicher, das sind unsere Bürger.
Wir sind bis jetzt anständig hier oben. Aber glauben Sie ja nicht, dass wir in den nächsten Wochen anständig bleiben hier oben. Wir wollen das nicht, dass das kommt. Wir lassen uns die Perle Betwil von euch Bürokraten und Politikern nicht kaputt machen.
Das Aargauer Dörfli Betwil ist zum Inbegriff worden für den erfolgreichen Widerstand gegen Asylunterkunft. Blaine insistiert. Und das Gleiche wiederholt sich in diesen Tagen im Zürich-Oberland Durbental. Nach dem Motto, unsere humanitäre Tradition ist wichtig. Klar, die Asylsuchenden brauchen ein Dach über dem Kopf, gerade jetzt im Winter, aber nicht genau in unserem Dorf, nicht vor unserer Haustür. Das Problem wird nicht gelöst, sondern verschoben vom einen Dorf ins andere. Dem sagt man St. Florians Prinzip. Und Input will wissen, wohin das führt, wie viel lokaler Egoismus unsere Schweiz vertreibt. Das gleiche Phänomen an einem anderen Ort mit einem anderen Thema. Wir sind Schaffhausen und es geht um ein Endlager für Atommüll. Auch hier grosser lokaler Widerstand. Der Vergleich mit den Asylunterkünften findet der Schaffhauser SP-Politiker Hans-Jürg Fehr aber nicht statthaft.
Vor allem ist einfach eine Voraussetzung ganz anders. Das ist das von der Gefährlichkeit und von der Sicherheitsbedürfnis. Wir reden hier von hochradioaktiven Abfällen, die über Hunderttausende von Jahren tödlich sind. Bei Asylbewerbern handelt es sich um Menschen, die in der Schweiz Schutz suchen oder Arbeit.
Ins genau gleiche Horn bloss Gabi Buff, Präsidentin von einem Verein, der sich gegen das Atommülllager im Schaffhausischen wehrt.
Ein Asylsuchender ist für mich nicht einmal grundsätzlich eine potenzielle Gefahr, oder? Und Atommüll ist immer für mich eine potenzielle Gefahr. Da können Sie jetzt drehen und wenden, wie Sie wollen.
Klar, es sind zwei total verschiedene Themen. Aber bei beiden steht ein Motto hinter dem Widerstand. Zu Bettwil, wir haben es gehört, will man sich Perlen nicht von einer Asylunterkunft kaputt machen lassen. Schaffhausen heisst Parole vom Widerstand.
Kein Atommüll im kleinen Paradies.
Unter dem Motto ist Demonstration vor zwei Wochen gestanden. Warum kein Endlager in ihrer paradiesischen Heimat? Frau Buff?
Im Südrande haben wir einen Grundwasserstrom und dort genau ausgerechnet wird Nagra die Rampen abbauen. Sie sagen, es sei kein Problem, wir können gut 6 Kilometer oder länger so einen Tunnel dicht machen. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das möglich sein sollte. Ich finde mal grundsätzlich über einen Grundwasserstrom finde ich nicht sehr geschickt.
Die logische Anschlussfrage an Frau Buff. Wo soll man den Müll denn entsorgen? Wer kann besser mit dem Gift im Boden leben? Die Aargauer, wie es bei der Demonstration geheissen hat?
Woher mit dem Müll? Das soll eben dort sein, wo die Gefahr leider schon existiert, bei den real existierenden Schweizer AKWs.
Das ist natürlich nicht fair. Ich kann aber nachvollziehen, dass das die einen Leute denken. Ich habe schon gehört, und das ist schrecklich, dass man sagt, man soll jetzt doch gerade auf Tschernobyl oder auf Fukushima, dort ist eh schon alles verstrahlt. Das ist überhaupt nicht fair und das kann nicht die Lösung sein, selbstverständlich nicht.
Gabriele Buff findet, bei uns in der Schweiz hat Atommüll keinen Platz. Der Müll gehört ihrer Region entsorgt, wo kein Mensch lebt. Es war anders, auf dem Erdball.
Da habe ich auch ein ethisches Problem, aber ich finde, es gibt tatsächlich bessere Orte auf dieser Welt, um den Atommüll entsorgen. Ich weiss nicht, wo der ist. Ich weiss aber, dass es in der Schweiz immer und überall zu dicht besiedelt ist. Also, wenn man von dieser, sage ich jetzt einmal, 30 Kilometer Zonen ausgeht, wo bei einem Ereignis akut gefährdet werden, es gibt nie so eine Zone, wo niemand lebt oder wo nicht eine grössere Ansiedlung ist. Und es gibt aber ganz sicher auf dieser Welt andere Orte, wo nicht besiedelt sind. Ich weiss, dass man dort in einen Konflikt reinkommt, aber ich finde, diese Option muss man prüfen.
Das Weitergehen vom Schwarzen Peter, das Verschieben vom Problem über die Landesgrenzen, Gabriele Buff, man hört es, sagt es mit einem ziemlich schlechten Gewissen. Für ihren Mitstreiter Hans-Jürg Fehr ist die Idee ein No-Go.
Den Müll haben wir in der Schweiz produziert, den müssen wir auch hier entsorgen. Und es kommt überhaupt nicht in Frage, dass man den zum Beispiel irgendwo auf Afrika oder weiss ich wo hin schickt. Kommt dazu, und das ist eben ein bisschen das Illusionäre an der Position exportieren, dass es doch gar kein anderes Land gibt, das den will. Jedes andere Land, das ich kenne, hat ein Importverbot für Atommüll. Die Schweiz übrigens auch.
Der Hans-Jürg Fehr plädiert für eine nationale Lösung bei der Entsorgung des Atommülls, wo momentan im Zwischenlager im aargauischen Würrelingen liegt. Nun, wer soll die Last übernehmen? Als Schaffhauser findet er sicher nicht seine Region. Das Argument, so ein Lager würde seine Heimat wirtschaftlich zu Knick brechen.
Der Regierungsrat vom Kanton Schaffhausen hat das schon mal erforschen lassen, sogenannte sozioökonomische Wirkungsstudie. Und da ist der Fall ganz klar, es kommt dann keiner mehr. Es gibt einen absoluten Ansiedlungsstopp, weil niemand in der Nähe vom Atommüllendlager eine Fabrik bauen will. Es wird einen Zuwanderungsminus geben, niemand mehr will in einer Region wohnen, wo so ein Endlager ist. Wir sind näher an der Tourismushochburg Schwarzwald, an der Tourismushochburg Rheinfall, an der Tourismushochburg Bodensee. Für die drei Tourismusregionen wäre eins oder zwei Atommülllager in der Region mit gravierenden Nachteilen verbunden. Und das wollen wir nicht.
Das Gleiche gilt natürlich ganz genauso für jede andere Region in der Schweiz. Das weiss auch der Hans-Jürg Fehr ganz genau. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, die Schaffhauser Gegner heben nur das Herz und Augen für die eigenen Interessen, seien zu wenig solidarisch.
Man tut uns ja gern unterstellen, dass wir einfach im St. Florians-Prinzip huldigen, also sagen, wir wollen den Dreck nicht bei uns, aber dann soll dann halt jemand anderen. Das ist überhaupt nicht unsere Motivation und nicht unsere Begründung. Wer da behauptet, nimmt den Widerstand nicht ernst. Wir, die Widerstand leisten gegen Atommüllendlager heute, wir betreiben keine St. Florians-Politik. Wir tun die Widerstandsgründe für jeden Landesteil gelten lassen, nicht nur für unseren eigenen.
Auch Gabi Buff reagiert gereizt auf meine Frage, warum sie denn kein bisschen solidarisch sind, warum nicht Schaffhauser mit dem Müll eine Last übernehmen können, sozusagen der Allgemeinheitslieb.
Erstens muss man einmal davon ausgehen, dass in dieser Schweiz die weiter entfernt sind von den möglichen Standorten, die jetzt mal definiert sind, genauso nicht solidarisch sind. Wenn man mit Leuten redet, aus dem Welschland, aus dem Tessin, dann ist es völlig egal. Die sind so weit weg, dass ihnen das egal ist und dass sie bei einer Abstimmung, dass die würden, behaupte ich jetzt einmal, ja stimmen. Ich glaube, die Solidarität ist eben innerhalb von der Schweiz nicht einmal da.
Buff und Fair finden, man müsste andere Optionen prüfen, als den Atommüll zu verbuddeln. Egal wo genau, Technik sei Dank, können sie in Zukunft optimalere Lösungen geben. Pressieren tägt ja nicht mit dem Müll. Das Spiel auf Zeit sei definitiv kein Problem, sagt der Hans-Jürg Fair.
Es geht auf jeden Fall noch 40, 50 Jahre, bis man überhaupt irgendein Tiefenlager anfängt zu beziehen. Wegen dem Atommüll selber, der ist noch viel zu heiß, oder? Der gibt viel zu viel Wärme ab, darum kann man gar nicht vergraben. Also von der Zeit her, das ist kein Problem. Wir haben jede Menge Zeit, ja, ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, drei Jahrzehnte, um mit der Schweizer Bevölkerung das Problem zu lösen, aber mit der und nicht gegen sie.
Ein typisches Phänomen vom sogenannten St. Florians-Prinzip. Wie ein heißer Herdöpfel wird das Problem von A nach B nach C nach D verschoben und dabei geht Zeit verloren. Aus später wird öppe die sogar nie. Aus dem St. Florian wird öppe sogar St. Nimmerlein. Wir kommen darauf zurück. Jetzt verlassen wir Schaffhaus und die direkt Betroffenen. Schauen das Phänomen einmal durch die Brille eines Philosophen, eines politischen Philosophen, versteht sich. Der pensionierte Philosophieprofessor Georg Kohler hat sich schon viel Gedanken darum gemacht, wie sich Egoismus und lokaler Widerstand mit Solidarität und Gemeinschaft sind, verträgend. Für ihn gehört zum Mensch, dass er in allererster Linie an sich selber denkt.
Man versucht, möglichst viele Lasten, die einem allenfalls übertragen werden könnten, auf andere abzuwälzen. Das heisst, man versucht, den persönlichen Nutzen zu maximieren. Das ist an sich nichts Schlimmes. Eigentlich etwas sehr Menschliches.
Dass man selber nicht Teil einer Lösung sein will, Probleme lieber auf andere schiebt, das gehört zum Mensch. Aber auch zu unserer Zeit, findet Georg Kohler.
Es ist schon so, dass es in einer Gesellschaft, wo ja, der Egoismus bis zu einem gewissen Grad gefördert wird, dass es dort erst recht Chancen hat. Es gehört auch dazu, dass das St. Florians-Prinzip natürlich dort nicht funktioniert, wo man starke Solidaritätspflichten spürt. Und wenn das abnimmt, und das ist in unserer Gesellschaft schon auch der Fall, dann ist klar, dass die Strategie, ich nicht, aber du, eher zunimmt.
Vor allem im Kleinen beobachtete Georg Kohler das Schwinden vom Gemeinschaftssinn. Ein ganz konkretes Beispiel aus dem Alltag.
In meiner Generation ist es schon immer ein bisschen merkwürdig vorgekommen, wenn am Zürichsee die schönen Matten nach einem wilden Wochenende einfach grausam verdreckt sind. Oder Littering beispielsweise, das ist ein Ausdruck vom abnehmenden Solidaritätsprinzip, finde ich, und nicht einfach nur Abnahme von irgendwelchen übertriebenen Sauberkeitspflichten und das hat schon damit zu tun. Also der öffentliche Raum ist davon abhängig, dass die Leute gewisse Sorge dazu tragen und das Gefühl haben, das gehört auch zu mir. Und das hat abgenommen. Nicht im engeren politischen, aber der Umgang mit öffentlichem Raum. Littering ist so ein ganz besonders klares Beispiel für das.
Gemeinschaftssinn, Gemeinwohlinteresse versus Eigeninteresse. Gibt es da eigentlich so etwas wie eine Kontrolle in unserem System?
Ja, also jedes System muss das Problem irgendwie lösen. In der Familie ist es dann irgendwie die Autoritätsperson, die Mami oder der Papi oder beide zusammen, die sagen, halt, jetzt musst du das halt machen. Du gehst jetzt putzen oder was auch immer. Und in einem politischen System auch. Darum hat man Stufungen. Also darum gibt es über den Gemeinden Kanton und über den Kantonen Bund. Und es gibt dann auch entsprechende Entscheidungsstrukturen, die letzten Endes dafür sorgen, dass etwas passiert. Weil das Schlimmste in einer auf Handeln bezogenen Welt, in der Familie genauso wie in der Politik, ist, wenn man dann nichts mehr macht, weil man blockiert ist.
Sie haben vorhin gesagt, Vater oder Mutter müssen einschreiten und sagen, du musst jetzt putzen. Wer ist denn der Chef bei uns? Sie haben dort schön gesagt, Gemeinde, Kanton, Bund.
Ja, der
ist
Chef...
es zum Schluss die Mehrheit vom Volk? Oder?
Ja. Einerseits natürlich das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Demokratie bei uns, Gott sei Dank, eine rechtsstaatliche Demokratie ist. Das heisst, es gibt auch gewisse Prinzipien, die Mehrheit und ihre Entscheidungen beschränken, das sind Menschenrechte. Und es gibt auch Instanzen, wo die Menschenrechte gegen allenfalls eine Mehrheit können und sollen verteidigen. Das sind Gerichte oder das ist meinetwegen sogar die internationale Völkergemeinschaft. Aber im Prinzip ist es die Mehrheit.
Nehmen wir zum Beispiel Atommüll. Der muss irgendwo entsorgt werden, der ist da, oder? Dann ist die Lösung einfach, dass die Mehrheit der Minderheit das aufzwingt.
Ja, am Schluss vielleicht schon, aber zu einer funktionierenden Gemeinschaft, im Kleinen wie im Grossen, gehört ja der wechselseitige Respekt, auch die wechselseitige Bereitschaft, sich sozusagen auf Zumutbarkeiten zu einigen. Das heisst, die Mehrheit sollte natürlich schon auch überlegen, was kann ich der Minderheit zumuten. Umgekehrt soll auch die Minderheit sich ab und zu mal sagen, ich profitiere ja manchmal auch, was kann ich der Mehrheit zumuten? Und aus dem heraus entsteht dann ein politischer Verständigungsprozess, der nicht einfach nur stur per Mausklick, dass man Stimmen zählt, Sachen erledigt wird. Es gibt vorher einen Prozess, einen Aushandlungsprozess. Und das hat in der Schweiz immer gut funktioniert. Es gehört wirklich zur politischen Kultur der Schweiz. Das Land besteht ja aus kleineren und grösseren Minderheiten. Sonst wäre längst das auseinandergebrochen. Also, es geht nicht nur darum, dass man dann einfach einen Entscheid anbringt, sondern der Weg dazu ist ganz wichtig und das verlangt von beiden Seiten oder von allen Beteiligten natürlich die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Glaube ich, hat bis jetzt auch immer geklappt.
Der Philosoph also denkt, die Schweiz kann es stemmen. Er findet auch, der lokale Widerstand gegen Projekte, ob Asylunterkunft oder Endlager, zeige die Sehnsucht vom Mensch nach Gemeinschaft.
Wir stehen zusammen gegen die Vögte von Bern oder von Zürich oder von wo auch immer. Das heisst, der Widerstand ist natürlich auch ein gemeinschaftsbildendes Element und macht auch noch Spass. Also einfach zusammenstehen und sagen, da, das eigentlich lassen wir uns nicht gefallen, das macht, ist irgendwie heiss und macht einem auch bis zu einem gewissen Grad Vergnügen. Ist vielleicht spannender als der 5. Liga-Club, den es nicht mehr gibt, zu unterstützen. Und von dort her, weil man ja in unserer Gesellschaft auch ein Bedürfnis hat, solche Gemeinschaftserfahrungen nebst dem Popkonzert zu machen, dass man das auch drum sucht.
Ein Nebendefekt von dem, sagen wir mal, eher lokalen Egoismus ist also das Wiederfinden vom Gemeinschaftssinn. Zusammenheben gegen die Grossen von oben, zusammenheben um jeden Preis sozusagen. Führt uns zu einer weiteren sehr interessanten Frage. Wie viel kostet es, um den Widerstand zu brechen? Und mit dem meine ich wirklich finanziell. Wie viel Geld braucht es, dass eine Region eine Last für eine andere übernimmt?
Also wenn Sie natürlich rechtgläubig sind, wenn Sie das Gefühl haben, mein Glaube ist jetzt entweder oder, dann lohnt Sie sich nicht kaufen. Schliesslich vertreibt Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel. Es soll heissen, es gibt gewisse Werte, die man nicht mit Geld abkaufen kann. Es hat ein bisschen etwas Anrüchiges. Aber gewisse Überzeugungen kann man sich abkaufen lassen. Das wäre naiv, wenn man da jetzt sagen würde, das geht prinzipiell nicht.
Was passiert, wenn einer Gegend Geld angeboten wird, um etwas Giftiges, etwas Unangenehmes zu verbuddeln? Dazu gibt es eine Untersuchung. Mit einem total überraschenden Resultat. Wer Geld anbietet, riskiert, dass die Zustimmung abnimmt. Mehr dazu gerade nach dem Giovanotti und Piove.
Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Tu che credevi che oramai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù.
PS3 Input.
Wie viel Geld wäre okay, für das man den atomaren Müll wird vergraben bei sich?
Kein Geld von der Welt. Und da bin ich ganz sicher, dass sich das nicht wird ändern. Ich persönlich kein Geld von der Welt. Ich weiss aber, dass ganz viele Leute natürlich sagen, selbstverständlich, es ist genau eine Frage vom Geld. Die Palette, die ist in der Bevölkerung von absolut ein No-Go bis zum klar. Es muss einfach genug Money fliessen. Das ist mir bewusst.
Ist Akzeptanz wirklich käuflich? Die Hintergrundsendung Input will herausfinden, wie man einen Ort dazu bringt, dass er den Atommüll bei sich verbuddelt. Wie man einen Ort findet, wo Asylsuchende das Dach über dem Kopf gibt. Wie man das Motto «Schon, aber nicht genau bei uns» brechen. Wie man das Schwarz-Peter-Spiel bei aktuell heiklen Politthemen beenden kann. Ein banales, aber bestechendes Mittel, um eine Lösung zu finden, ist Geld. Paradebeispiele aus der Vergangenheit zeigen, das Mittel taugt. Für genug Geld verkaufen Herr und Frau Schweizer sogar ihre Heimat. So sind gerade ein paar Dörfer versenkt worden für den Bau von Stauseen. Mit dem Einverständnis von lokaler Bevölkerung versteht sich, wo finanziell entschädigt worden ist für das Verlassen von ihren Dörfern. Passiert vor vielen Jahrzehnten in den Kantonen Graubünden, Schweiz, Uri und Wallis. Der Philosoph Georg Kohler findet das Konzept Geld als Gegenleistung für eine Last ein taugliches und auch moralisch einwandfreies. Mindestens meistens.
Es gibt gewisse Werte, die man nicht mit Geld abkaufen kann. Klar. Die Frage ist dann nur, ist das wirklich so ein Wert? Und über das muss man dann reden. Und es gehört zum Fingerspitzengefühl der Verhandelnden, dass man sagt, ja, also wir tun euch jetzt etwas anhängen, wir versuchen eine Gegenleistung zu machen, die können wir können das nur mit Geld machen. Manchmal geht das, manchmal nicht, aber dass man das prinzipiell ablehnt, da bin ich viel zu fest. Ein normaler Schweizer finde, ja, manchmal soll man auch Geld geben und auch manchmal nehmen, schon gar nicht.
Wenn genug Geld fließt, sollte also nach Adam Riese auch ein Standort für den atomaren Müll gefunden werden, würde man meinen. Nun. Ganz so einfach geht die Rechnung eben nicht auf. Das zeigt eine interessante Untersuchung von der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen, kurz NAGRA. Anfang 90er Jahre sind rund 300 Interviews geführt worden mit Einwohnern von Nidwalder Gemeinde Wolfenschiessen, die sich als Standort für die Entsorgung geeignet hätte. Zwei Drittel von allen Haushalten haben mitgemacht. Ein bisschen mehr als die Hälfte, 50,8%, haben sich durch einverstanden erklärt mit dem Bau eines Endlagers. Ohne Geldzahlung, versteht sich. Nachher hat man die Befragung wiederholt und wollte wissen, wie gross die Zustimmung ist, wenn es heisst, das Schweizer Parlament gebe 2'500 Franken pro Jahr und Einwohner bei einem Ja zu einem Endlager. Total verblüffend, das Niveau der Zustimmung sinkt von vorher 50,8% auf gerade noch 24,6%. Rund ein Viertel der Befragten lehnen so ein Lager allein darum ab, weil es eine Entschädigung dafür gibt. Es stellt sich also ein umgekehrter Effekt ein, als man spontan annehmen würde. Über die Gründe von dem überraschenden Resultat kann man nur spekulieren. Eine Variante ist ein automatischer Abwehrreflex. Wenn jemand sogar Geld gibt, dass man etwas bei sich beheimatet, dann muss das wirklich ernsthaft gefährlich sein. Die andere Variante, die befragten Tönstörer ist, um den Preis aufzudrücken. Letzteres ist eher unwahrscheinlich, weil das Aufschrauben der Summe gibt die Meinung nicht. Nur eine einzige Person von den 300 Befragten hätte Ja zu einem Endlager gesagt, weil sie statt 2'500 Franken zu vierfachen, also 10'000 Franken pro Jahr, gekriegt hat. Alle anderen sind Isernbirn Nein geblieben, auch wenn man mehr geboten hat.
Input.
Das Fazit vom Wirtschaftsprofessor, der es untersucht hat:
Die herkömmliche Wirtschaftstheorie kann zwar eine elegante Lösung zur Überwindung der St. Florians Probleme aufzeigen, der Nachteil ist nur, dass sie nicht funktioniert. Das Angebot einer Geldkompensation schädigt die Bereitschaft, aus Bürgersinn Opfer zugunsten der Gesamtgesellschaft zu erbringen. Infolgedessen sind die Bürger weniger bereit, ein unerwünschtes Projekt zu akzeptieren, wenn sie mit einer Geldzahlung dazu veranlasst werden sollen.
Auch die Vergangenheit lehrt uns, dass nicht jeder Lokalwiderstand käuflich ist. Zwei ganz grosse Stauseeprojekte von Elektrizitätswerken sind gescheitert. So ist das Urseretal im Kanton Uri immer noch trocken und lebendig. Das Gleiche gilt für das Bündner Rheinwald, wo man auch mal wollte unter Wasser setzen. Der lokale Widerstand in beiden Tälern ist schlicht zu gross und zu massiv gewesen. Das Gleiche passiert am Wellenberg im Kanton Nidwalden. Im September 2002 sagt das Volk schon zum zweiten Mal Nein zu einem Endlager. Der damalige Bundesrat Moritz Leuenberger hat die Situation so auf den Punkt gebracht.
Das Projekt Wellenberg ist mit dieser Abstimmung definitiv gestorben. Aber das Problem ist nicht gelöst. Und das Problem besteht in den atomaren Abfällen und die müssen wir in unserem Land entsorgen. Jetzt ist ein Gesetz in Vorbereitung. Das Gesetz sieht jetzt etwas anderes vor, als wir es bis jetzt hatten, nämlich, dass es nur eine schweizerische Abstimmung gibt über so ein Entsorgungslager. Es wird also nicht mehr so sein, dass ein Kanton allein kann entscheiden. Und von daher ist jetzt wieder alles offen.
Und so suchen wir bis heute eifrig nach einem Standort. Sobald ein Ort erwähnt wird, formiert sich dort Widerstand. Aber eben, der Moritz Leuenberger hat es gesagt. Man hat das Vetorecht von den Kantonen gekippt und so den Weg frei gemacht, dass eine Mehrheit einer Minderheit auch etwas aufdrucken könnte. Etwas, das schon bald wieder ändern könnte. Im Bundeshaus steht die Einführung von dem Vetorecht wieder zur Debatte. Ein Unding, findet der Berner Politologe Adrian Vatter.
Das Vetorecht der Kantone würde natürlich das St. Florians-Prinzip zementieren. Also das heisst, wenn eben die örtlich negativ Betroffenen über ein Vetorecht verfügen, dann können wir davon ausgehen, dass nie mehr etwas gebaut werden kann.
Vater vor Wiedereinführung von dem Vetorecht für Kantone ist der Schaffhauser SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr. Sein Vorstoss kommt bald in den Nationalrat. Und er ist überzeugt, dass der nicht bremst, sondern beschleunigt.
Das bringt die Debatte auf jeden Fall weiter, weil es dann die Atomwirtschaft und Politik würde zwingen, mit der Bevölkerung endlich in einen verantwortungsvollen Diskurs zu gehen. Das hat man bis jetzt nicht gemacht. Solange man kann in einer Bevölkerung so ein Lager aufzwingen, via Mehrheitsentscheid in der Schweiz, und das ist ja keine Kunst. Alle, die es nicht überkommen, sagen, ja gut, gehen Sie es auf Schaffhausen, dann haben wir es wenigstens nicht bei uns, oder? Das ist die einfachst mögliche Lösung bei der politischen Problemlösung her, die halte ich für komplett falsch. Also man muss eben in eine Diskussion mit der Bevölkerung treten und das Widerstandsrecht der Standortkantone würde alle Beteiligten zwingen, endlich auf eine seriöse und ernsthafte Art mit diesen Bedenken, mit diesen Gegenargumenten vom Widerstand umzugehen und nicht immer den Leuten St. Florian unterstellen.
Einen echten, ehrlichen und intensiven Dialog sehen alle meine Interviewpartner als goldigen Weg zur Lösung. Ein anderer Ansatz für eine gerechte Lastenverteilung bringt auch noch der Politologe Adrian Vatter ins Spiel.
Wie das geologisch möglich ist, das kann ich zu wenig beurteilen, aber wenn man jetzt eine rein politische Lösung anschaut, dann müsste man von mir aus gesehen versuchen, dass man verschiedene Atomendlager findet in den verschiedenen Landesteilen, Regionen, dass man sagt, wir tun nicht alles auf eine Region konzentrieren, sondern wir versuchen hier vielleicht eine regional ausgewogene Lösung zu machen. So wie man umgekehrt ja beim Bau von neuen Bahninfrastrukturen auch schaut, dass man Deutsch- und Westschweiz und der Tessin berücksichtigen, dann kann man das umgekehrt auch bei Infrastruktureinrichtungen machen, die eben negative Belastungen zur Folge haben. Also, dass man sagt, man tut nicht alles in einer Region konzentrieren und die quasi überstimmen und dazu vergewaltigen, sondern wir tun das aufteilen in die verschiedenen Regionen und dann kommt vielleicht auch eher das Bewusstsein auf, dass es doch eine gewisse Fairness in diesem Prozess drinnen ist.
Die Idee ist bestechend. Auf dem Papier, aber nicht in der Realität, findet Hans-Jürg Fehr.
Halte ich für eine ganz schlechte Idee, weil da nicht mehr die Sicherheit an erster Stelle steht, sondern irgendeine Akzeptanzüberlegung oder nehmen alle ein bisschen von diesen Last. Ich glaube, das wird dieser hochgefährlichen Art von dem Abfall nicht gerecht. Man muss davon ausgehen, dass man den sicherstmöglichen Platz findet. Man darf sicher nicht einfach aus der Überlegung, jedes Teil von dem Land soll ich liegen, von dem Müll nehmen, von dem man ausgeht. Dafür heisst, man tut so einmal vergraben, wo es halt nicht so sicher ist.
Das ist natürlich allen klar, dass das nicht drin liegt. Sicherheit hat oberste Priorität. Bei der Müllfrage käme unsere direkte Demokratie tatsächlich ein bisschen an ihre Grenzen, sagt der Politologe Adrian Vatter.
Bei uns hat sich bisher in vielen Fällen gezeigt, dass Volksabstimmungen durchaus ein Mittel sind, um hier Lösungen zu finden. Ich würde allerdings behaupten, dass so die grossen Härtetests uns noch bevorstehen, wenn es ganz konkret um Atomendlager geht, wo hier der Standort ist. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob hier wirklich die lokale Bevölkerung so ohne weiteres den Entscheid akzeptiert.
Wird denn aus dem St. Florian der St. Nimmerlein?
In einzelnen Fällen ist das tatsächlich so gewesen, wenn wir an das AKW Kaiserog denken, da ist schlussendlich der lokale Widerstand, die örtlich negative Betroffenheit, der Ausschlag gewesen, dass man hier einen Bau von einem AKW nicht realisiert hat.
Eine Wiederholung der Geschichte gibt es leider nicht beim atomaren Müll. Er ist rum, wird sich nicht verflüchtigen, in Luft auflösen. Gabi Buff, Chefin vom Verein, wo sich gegen das Endlager im Raum Schaffhausen wehrt, sie findet aber, man müsse zuwarten. Vertrauen in Fortschritt von Technik, bis man gescheitere Lösungen hat, als zu verbuddeln. Und sie findet es unfair, wenn ihr eine St. Florians-Haltung angehängt wird. Das genau Gleiche können sie den Nagra mit ihrer Strategie unterstellen.
Indem man jetzt etwas löst, wo man, wenn man richtig ehrlich ist, sagt, man könnte es nämlich noch nicht wirklich lösen. Wenn man jetzt das in die Erde hinein verbuddelt, zumacht, dann finde ich das genauso St. Florians Politik, wie man nachfolgenden Generationen mit anderen Möglichkeiten die Chance nicht mehr gibt, um mit dem Problem anders umzugehen.
Ja, heiliger St. Florian, zünd lieber andere Häuser an. Wie kommen wir aus dem Teufelskreis raus, dass man Probleme umeinander schiebt, anstatt zu lösen? Es gibt ja auch Fälle, wo weniger Zeit für eine Lösung ist als beim Atommüll. Es gibt Fälle, die dringend sind, wie Asylunterkünfte für Menschen, die ein Dach über dem Kopf brauchen im Winter. Gerade bei diesem Thema manifestiert sich das Schwarz-Peter-Spiel St. Florian in Rheinkultur. Vor ein paar Wochen hat sich Bettwil gegen eine Unterkunft engagiert. Jetzt tun sie das Turbental genau gleich, wie eine Umfrage auf 20minuten.ch zeigt.
Wenn man von unten raufkommt, von der Tablette her, habe ich schon einen Zaun schon das erste Plakat gesehen, das hängt.
Ja, was wollen wir machen? Nichts können wir machen. Es wird oben runterbefallen.
Die Jungen sind Unterschriften sammeln, ins Dorf runter.
Es sind Wolken drinnen, ja, es ist wieder der Osten. Der Osten ist schon belagert vom Fluglärm, der Osten ist belagert mit Asylbewerbern. Das müssen wir einfach ernst nehmen.
Vor ein paar Tagen haben sich der Gemeinderat und das Bundesamt für Migration das erste Mal getroffen. Entscheid ist keiner gefallen. Aber beide Seiten haben in einer konstruktiven Atmosphäre mal ihre Standpunkte erklärt. Soweit erfolgsversprechend. Die Lösung ist in jedem Fall der Dialog, findet der politische Philosoph Georg Kohler, auch das Durbental.
Es ist ja nicht so, dass alle, zum Beispiel im Zürich-Oberland oder wo auch immer, einfach sagen, das kommt nicht in Frage. Natürlich, glaube ich, sind dann die Administrativinstanzen, also irgendwie das Bundesamt, auch gefordert. Das heisst, ich verstehe sehr wohl, dass die Leute eben in einem schönen Flecken, da hinten im Töstal, dass die mal Angst haben davon, aber die Angst muss man zuerst mal annehmen und miteinander, glaube ich, in ein Gespräch kommen. Und ich glaube, dass man mit einer gewissen Bereitschaft auch von der hoheitlichen Seite her mehr kann erreichen, als zum Teil der Fall ist.
Aufzwingen ist tabu.
Nein, am Schluss schon, aber wisst ihr, wenn sie zu sehr etwas aufzwingen, gerade wenn es um Menschen geht, dann sind das schlechte Lösungen, also für alle. Das schafft dann Unmut nach beiden Seiten und bis zu einem gewissen Grad entstehen dann durch das gerade so Spannungen, die dafür mitverantwortlich sind, dass möglicherweise die Leute, die Asylsuchenden, sich in einer unmöglichen Art und Weise benehmen. Es ist ganz ein schwieriges Problem, aber irgendwo glaube ich schon daran, dass man den Menschen, wenn sie nicht einfach überfahren werden und sagen, ja, da haben wir irgendwie so eine alte, ausrangierte Militärbaracke und dort stecken wir es hin. Wenn man das Problem erklärt und sich Mühe gibt und die Integration auch nach innen betreibt, ist eigentlich die Chance nicht so schlecht, dass man zu etwas kommen kann.
Zuversicht also beim Politphilosoph. Die ganz harten Brücken stehen noch bevor, findet der Politolog Adrian Vatter. Der Härtetest für Demokratie käme noch mit dem Atommüll. Dass die Schweiz daran zerbricht, glaubt auch er nicht. Und auch der Politphilosoph Kohler hat keine Angst, dass unser Land gelähmt wird oder sogar stillsteht. Dass die einen am Seil auf die eine Seite, die anderen am Seil auf die andere ziehen und dabei Zeit verloren geht, sei normal und lohne sich sogar, sagt der Georg Kohler.
Ja, man schiebt etwas raus, solange es geht, das ist klar. Unangenehme Entscheidungen, dann hat man immer noch so ein bisschen Zeitressourcen, verschiebt man ein bisschen. Aber dass man sie übers Mass raus verlauert hätte, das kann ich nicht sagen. Es droht immer in jedem politischen System und auch in einem komplizierten wie in der Schweiz erst recht, die sogenannte Blockade. Sie wird auch immer wieder beschworen. In der Politik stößt man immer wieder systematisch auf das Problem, aber dass man quasi an den eigenen Blockaden ersticken, glaube ich nicht. Nochmal, wenn man so die letzten 20, 30 Jahre anschaut, sind wir an Blockaden offensichtlich nicht eingegangen. Man hat immer Wege gefunden. Wenn nicht, dann wären wir wahrscheinlich schon lange Geschichte wurde und nur noch irgendwo in ein paar Geschichtsalbümer vorhanden als getrockneter Käfer. Aber wir sind ja noch relativ lebendig.
Input.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.